Sehr geehrte Damen und Herren, ich beginne einfach einmal über die normale Aorta zu reden. Also im Laufe des Lebens kommt es zu einer ganz normalen, natürlichen Erweiterung der Aorta. Also nennen Sie es Materialermüdung oder wie auch immer. Es bewegt sich allerdings in einem sehr kleinen Segment. Also wir sehen, hier geht es um Komma-Millimeter. Anders ist es sozusagen, wenn einmal eine aneurysmatische Degeneration erfolgt ist, dann kann man sich das mit dem Vergleich mit dem Luftballon ganz gut feststellen. Hier abgebildet sozusagen ist also mehr oder weniger die Wachstumsrate eine Funktion der Ausgangssituation. Also Sie sehen eine Zusammenfassung von insgesamt 5 Beobachtungsstudien, wo Sie eben erkennen können, dass sozusagen der Ausgangsdurchmesser, die Determinante ist mehr oder weniger, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Wachstumsrate zu erwarten ist, dass sich das Aneurysma entwickelt. Im Konkreten hier bei einem Ausgangsdurchmesser von etwa 4 cm können Sie davon ausgehen, dass es über 3 mm pro Jahr wächst. In der weiteren Folge haben wir die Wahrscheinlichkeit der Ruptur vorherzusagen, ist das Beste, was wir derzeit haben, der Durchmesser. Das hier ist eine sozusagen aus den europäischen Guidelines der Gefäßchirurgischen Gesellschaft, wo wir sozusagen aus mehreren Publikationen zusammengefasst und Daten analysiert das Rupturrisiko einschätzen können. Und basierend auf diesem Rupturrisiko treffen wir auch unsere Entscheidung zur elektiven Therapie eines Aortenaneurysmas. Und derzeit haben wir auch untermauert durch Studien, prospektiv randomisiert, auf dem europäischen Boden, UK Small Aneurysm Trial oder auch transatlantisch eben ADAM, das heißt das Aneurysm Detection and Management Trial, steht die Indikation zur Therapie bei 5 bis 6 Zentimeter, also 5,5 Zentimeter. Wir haben von Herrn Hacker einen Einblick gehört, dass das vielleicht noch nur ein Kratzen an der Oberfläche ist und dass wir in der Zukunft wesentlich bessere Methoden zur Verfügung haben, um die Rupturwahrscheinlichkeit vorhersehen zu können, aber das ist derzeit das Beste, was wir haben. Zur Ruptur an sich zu sagen, das ist einfach gesagt und plakativ gesagt, das ist eine abdominelle Katastrophe. Die Gesamtmortalität der Ruptur liegt bei 85%. Man kann davon ausgehen, dass etwa die Prähospitalmortalität bei etwa 50% liegt und dann die intra- bzw. perioperative Mortalität noch zusätzliche 35% aufsetzt. Die Klinik mit Oberbauch, Rückenschmerz, Hypotension bzw. Kollaps, und bei der klinischen Untersuchung findet sich eine pulsatile Raumforderung. Hier sehen Sie so ein Beispiel, Bildgebung, eine CT-Angiografie mit einem deutlich ausgeprägten Hämatom, das nach links ausladet. Hier eine Angiografie, wo man sehr schön hier sieht, diesen Kontrastmittelaustritt in die Umgebung. Hier ist die korrespondierende CT-Angiografie dazu. Wir müssen unterscheiden, und das hat vor allem auch klinische Implikationen, von einer gedeckten Ruptur, wie Sie hier links sehen können, und einer freien Ruptur. Bei der freien Ruptur, die definiert ist, also dass Blut in der freien Bauchhöhle sich finden lässt. Es ist ein interoperatives Foto. Und bei der gedeckten Ruptur ist das Ganze durch den Körper, sozusagen durch die Anatomie, noch in Platz gehalten. Letztendlich kann auch noch eine Komplikation sein, die Ruptur bzw. Perforation in benachbarte Strukturen. Und das Wesentliche ist, dass man die gedeckte Ruptur nicht zur freien Ruptur werden lässt, aber darauf möchte ich noch später eingehen. Wesentlich für das präoperative Management, meine Damen und Herren, ist ein rascher Transfer des Patienten in ein Zentrum. Ein Zentrum, das erfahren ist in der Aortenchirurgie, ein Aortenzentrum, zum raschestmöglichen Zeitpunkt. Der Begriff der permissiven, hypotensiven Hämostase ist ganz essentiell. Das bedeutet im Wesentlichen, dass der Erstversorgende den Patienten im Wesentlichen eigentlich in Ruhe lassen soll. Also wenn er praktisch die Systole kann, sollte nicht über 100 sein, keine Maßnahmen setzen, die zu Stress führen, wie zum Beispiel das Setzen von zentralvenösen Zugängen oder von Harnkathetern oder irgendwas, sondern einfach den Patienten rasch in ein Zentrum transferieren. Und essentiell, es ist schon angeklungen durch meine Vorredner, ist die Logistik. Das heißt, es hat sich gezeigt, aus mehreren Formen in der Schweiz ist das sehr schön herausgearbeitet worden, dass die Logistik, die vorhanden sein muss, um einen Patienten raschestmöglich in ein adäquates Zentrum zu transferieren und dann auch in diesem Zentrum die Strukturen vorhanden sind, um den Patienten raschestmöglich der adäquaten patientenorientierten Therapie zuzufügen. Hier ist ein Algorithmus, wie wir vorgehen. wie bei uns das Management, dass die Organisation eines solchen Notfalles erfolgt. Der Patient kommt auf die Universitätsklinik für Notfallmedizin, in eine Notfallaufnahme, in einen anderen Krankenhaus wäre das zum Beispiel ein Schockraum. Dort wird der Verdacht geäußert, dass der Patient ein rupturiertes Aortenaneurysma hat. Und dann ist das Entscheidungskriterium, wie es weitergeht, die hämodynamische Stabilität. Und das ist jetzt ein Punkt. Die hämodynamische Stabilität, man kann davon ausgehen, dass gedeckt rupturierte Patienten stabiler sind. Durch diese permissive hypertensive Hämostase ist es sozusagen der Zugang, eine gedeckte Ruptur nicht zur freien Ruptur werden zu lassen und damit der Patient hämodynamisch instabil wird. Beim stabilen Patienten hat man Zeit, man kann eine Bildgebung machen und daraufhin wird dann die Entscheidung getroffen. Ist eine endovaskuläre Versorgung technisch möglich, erfolgt diese. Ist diese technisch nicht möglich, wird der Patient operiert, offen operiert. Der hämodynamisch instabile Patient wird eigentlich sofort einer operativen Therapie zugefügt. In unserem Setting haben wir sehr oft, ist in vielen Fällen die Bildgebung vorhanden und es entfällt somit die Intro, die Im-Haus-Bildgebung. Zur offenen Operation ist zu sagen, dass wir bevorzugen einen transperitonealen Zugang. Er bietet die beste Exposition. Vorredner Professor Neumeier hat schon über die elektive Situation sehr viel gesprochen. Unterscheidet sich nicht sehr viel in der Akutsituation. Das Einzige ist noch die Aortenklemme. Die Aortenklemme ist was Essentielles. Es ist das Wesentliche und das Wesen der akuten Aortenchirurgie ist das möglichst rasche, die möglichst rasche proximale Kontrolle. Auch bei gedeckter Ruptur sind wir große Verfechter dafür, die supraziliakale Kontrolle zu gewinnen in Höhe des Zwerchfells, nicht gleich die Klemme, aber dass man sozusagen im Falle des Falles eine suffiziente Klemmung der supraziliakalen Aorte erfolgen kann und dann raschest möglich auf eine infrarenale Klemmposition umzusetzen. Dann erfolgt ein Aortenersatz, je nach anatomischen Gegebenheiten, tubulär oder mit Bifurkationsprothese. Wir sind sehr liberal in der Implantation von Bifurkationsprothesen, weil auch wenn eine iliakale Beteiligung vorhanden ist, kann man das ohne weiteres auch in dieser Sitzung gleich behandeln. Der Einsatz des Cell-Savers zur Rückführung von abgesaugtem Blut ist bei uns in unserem Haus ein standardmäßiges Vorgehen und kann auch sehr viel Blutprodukte sparen. Und mein Kollege Professor Neumeier ist schon eingegangen auf die durchgeführte Prä- und Postkonditionierung im Rahmen der Klemmphase. Jetzt ist zu den Ergebnissen ist zu sagen, dass es sehr viele retrospektive Analysen gegeben hat, sehr viele Register, die erfasst wurden und die Daten von offen versus endovaskulär veröffentlicht haben. Das Beste, was wir derzeit haben, und in diesen Studien in diesen Datensammlungen sind immer wieder die endovaskulären Methoden favorisiert worden mit besseren Ergebnissen. Das Beste, was wir aber derzeit haben, sind zwei prospektiv randomisierte Studien. Diese erschienen im Jahr 2014 im British Medical Journal, wo sozusagen die Mortalität, die 30-Tage-Mortalität, die sich auf das Surrogatparameter herangezogen wird, bei endovaskulär behandelten Patienten bei 35% liegt und bei offen operierten bei 37%. Und ein Jahr davor, also eigentlich nur ein paar Monate davor, ist dann aus Amsterdam, ist dann dieser sogenannte Ajax-Trial publiziert worden. Der Senior-Autor Ron Palm war auch bei uns in Wien und hat seine Ergebnisse präsentiert. Und es ist ein ähnliches Verhältnis, kein signifikanter Unterschied zwischen offener und endovaskulärer Therapie. Jetzt in medias res, hier zwei Fälle. Ich beginne mit einem endovaskulären Fall. Das ist eine Sekundärruptur nach Stentgraft, nach EVA bei einem über 80-jährigen Mann. Dieses ist mit Aorta unoiliakaler Prothese versorgt werden und mit femorofemoraler Umleitung. Die Details hat Ihnen Professor Wolf eindringlich geschildert. Und das ist das schöne Bild. Das ist der Patient einen Tag nach erfolgter Intervention extubiert und glücklich auf der Intensivstation. Hier sehen wir einen anderen Fall. Hier sind das retroperitoneale Hämatom in den axialen Schichten. Und in der Rekonstruktion würde man im ersten Moment meinen, dieser Patient hat doch einen schönen Hals, wo man einen Stentkraft setzen kann. Aber beim genaueren Begutachten sieht man, dass es sich eigentlich um ein juxtarenales Aneurysma handelt, das unmittelbar bis an die rechte Nierenarterie heranreicht. Diesen Patienten haben wir offen operiert und dann einen juxtarenalen Aortenersatz durchgeführt. und mit den gelben Pfeilen sehen Sie die in Ihren Arterien markiert. Dieser Fall ist auch gut gegangen. Ich berichte Ihnen jetzt über unsere Ergebnisse. Wir haben eigentlich in den letzten 12 Jahren 142 Patienten mit rupturierten Aortenaneurysma offen, sowohl offen als auch endovaskulär behandelt, im Schnitt 1,9 Monate nachbeobachtet. Kurz noch anzumerken, ist sozusagen die Kriterien, wann wir endovaskulär vorgehen können, ist einerseits wesentlich die hämodynamische Stabilität, die eine weitere Abklärung ermöglicht, falls erforderlich, anatomisch möglich und vor allem ist auch das geeignete Equipment vorhanden. Aber man kann sagen, grob 70% offen und 30% endovaskulär. Wenn man sich das Patientenüberleben die Überlebenswahrscheinlichkeit, blau die offene Operation und rot endovaskulär, ist kein signifikanter Unterschied. So, und auch die 30-Tage-Mortalität ist mit 34% und 38% sehr ähnlich. Wenn wir das Ganze jetzt aufschlüsseln auf zwei Perioden, sozusagen die Anfangsphase der endovaskulären Versorgung von rupturierten Aortenaneurysmen, da haben wir die Beobachtung gemacht, dass eigentlich die endovaskulär versorgten Patienten schlechter abgeschnitten haben. Und zwar aber grenzwertig signifikant, so dass die 30-Tage-Mortalität war bei den endovaskulär versorgten Patienten bei 50%. Wenn wir jetzt aber die Ära danach hernehmen, also den letzteren Zeitraum, so haben wir uns eigentlich verbessert. Durch verbesserte Logistik, wir haben mehr Erfahrung gesammelt, wir haben in allen Bereichen dazugelernt und haben eigentlich auch so unsere Ergebnisse verbessern können, sowohl offen als auch endovaskulär. Und vor allem sehen wir hier, dass, wenn auch nicht signifikant, tendenziell Stentkraftpatienten, also endovaskulär versorgte Patienten, besser überleben. Bitte lassen Sie sich nicht verunsichern durch diese vielen Zahlen, konzentrieren Sie sich auf die beiden roten Balken. Die beiden roten Balken markieren Ihnen die Variablen, die wesentlich sind für die Prädiktoren der 30-Tage-Mortalität. Vereinfacht gesagt kann man sagen, ist es nicht die Methode, ob man jetzt offen operiert oder einen Stentkraft implantiert, der Einfluss hat auf das Outcome, auf die 30-Tage-Mortalität, sondern es sind zwei Dinge. Es ist das Alter und es ist die hämodynamische Stabilität. Das heißt, im Konkreten, Patienten über 70 haben ein 2,5-fach erhöhtes Risiko im Vergleich zu den ihren jüngeren Patienten. Und die hämodynamische Stabilität führt zu einer 30-prozentigen Risikoreduktion in der Mortalität. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen. Wir wiederholen uns gerne. Die abdominelle Sonographie als Screening-Methode, als Erfassung eines zur Detektion, ist eine exzellente, auch kostengünstige Methode. Und bei Verdacht auf rupturierten Aortenaneurysma ist der Transfer an ein Zentrum die erste wichtigste Maßnahme. Konzept der permissiven, hypotensiven Hämostase, nicht so viel mit dem Patienten machen, transferieren. Und prädiktive Faktoren für postoperative Mortalität sind das Alter und die hämodynamische Instabilität. Und wichtig und immer wieder zu unterstreichen, ist die Logistik, die damit verbunden ist und ständig optimiert gehört. Ich danke für die Aufmerksamkeit.